Hallo und herzlich willkommen zur 55. Episode des Craftcapper Podcasts. Dieses Mal wieder mit einem Roundtable, nämlich Episode 6. Die findigen Zuhörerinnen werden feststellen, dass jetzt der Roundtable auf einen Roundtable folgt. Julia und ich waren letzte Woche in Siegen auf der Evo Classic und durften unsere Klientin Jackie auf die Bodybuilding-Bühne begleiten. Und ja, Schande über unsere Häupte, aber wir haben es nicht geschafft, eine Podcast-Episode aufzunehmen. Werden wir auch nicht nachholen, sondern einfach dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, weil das empfehlen wir ja auch unseren Klientinnen, wenn mal ein Training ausfällt. Ja, das holen wir nicht nach, weil was tut das mit der Regeneration? Die macht die Regeneration kaputt. Das wollen wir nicht, sondern wir machen einfach dort weiter und ja, halten an der Consistency einfach weiter fest. Hallo Julia, hallo Kerstin.
Hallo Marcel.
Etwas könnte findigen Zuhörerinnen noch auffallen. Was könnte das sein?
Irgendwas fehlt.
Es fehlt etwas. Es fehlt ein wildes Stefan. Ja, Stefan ist gerade in Japan, gemeinsam mit Chantal und verbringt dort seinen wohlverdienten Urlaub. Das wird den ganzen Oktober so sein. Das heißt, wahrscheinlich haben wir noch eine zweite Roundtable-Episode ohne ihn. Wir werden sehen, wenn das dazu führt, dass wir die schlecht bewertetsten Roundtables ever bekommen, dann wissen wir, dass der Stefan unabdingbar ist.
Ja, vielleicht eine Empfehlung für alle, die interessiert sind an Japan, beziehungsweise sie sind ja in Tokio, dem Stefan folgen. Er postet relativ viele interessante Stories. Ich schaue es mir persönlich sehr gern an. Ist ein interessanter Travel-Blog.
Ja, ist wirklich interessant. Er ist sehr, sehr fleißig dabei, sieht sehr viel und glaube, er hat gemeinsam mit Chantal die Zeit seines Lebens. Sie waren ja schon mal dort und sind relativ Japan vernarrt. Und ich glaube, man kann sich von ihnen auch einige Tipps abholen. Also ohne ihnen jetzt viel Arbeit machen zu wollen, aber wer daran interessiert ist, ich glaube, er gibt bereitwillig Tipps für Japan her. Ja, Roundtable. Roundtable bedeutet, wir beantworten eure Fragen. Wir sammeln einerseits in unseren Klienten-Check-ins wöchentlich Fragen für den Podcast, also alles, was unsere Klienten so interessiert und was sie glauben und was wir glauben, was auch andere interessieren könnte, das sammeln wir und das beantworten wir hier. Ihr seid aber auch herzlich dazu eingeladen, uns Fragen zu stellen, die wir in diesem Format beantworten sollen, dürfen, können. Und ja, ohne jetzt groß noch weiter Worte zu verlieren, würde ich sagen, starten wir einfach rein. Erste Frage, schnell hier rüberholen die erste Frage. Also, die Frage beginnt eigentlich mit einem Lob. Erstmal, Doppelpunkt. Das neue Format finde ich super, auch mit der Abwechslung. Jede zweite Woche eine Episode mit den Experts zu machen. Ja, wir sind Experten, so ist das. Mich würde interessieren, wie lange man einen Trainingsplan behalten soll, wenn man nicht unbedingt das Ziel hat, zu competen. Und als Zusatz, im Coaching wird das ja übernommen und angepasst vom Training. Was macht man aber, wenn man keinen Trainer hat? Und ja, wie entscheidet man quasi selber, ob man einen Trainingsplan wechselt oder nicht wechselt? Soll man denn überhaupt wechseln? Wie lange sollte man festhalten und so weiter und so fort? Kerstin,
ich reiße die Frage an mich. Ja, sehr gern.
Tu das.
Grundsätzlich kann man sagen, dass man einen Trainingsplan über einen sehr langen Zeitraum fahren kann. Also wir haben teilweise Klienten bei uns, die haben schon über ein Jahr denselben Trainingsplan. Und würde ich auch Hobbyathleten empfehlen, dass man da jetzt nicht so ein Trainingsplan-Hopping, sage ich jetzt einmal, betreibt, wo man irgendwie alle 4 Wochen oder so einen neuen Plan anfängt, sondern wirklich einen grundsoliden Plan sich bauen und dann den ausmelken und die Übungen entsprechend melken. Man kann natürlich zwischendrin immer mal eine Übung auswechseln oder anpassen oder was auch immer. Aber das Grundgerüst bleibt im Prinzip immer gleich. Wo es was anders ist, ist zum Beispiel, das wird jetzt für die meisten Hörer nicht so super interessant sein, aber zum Beispiel bei Powerliftern macht man es gerne so, dass man so eine Blockperiodisierung macht. Das heißt, da wechseln sie Hypertrophieblöcke mit Kraftblöcke und Peakingblöcke und so weiter ab. Ist insofern sinnvoll, wenn man in den Hypertrophiephasen wie der Name schon sagt, Muskelmasse draufpackt. Und das schaut halt dann beim Powerlifting so aus, dass man einfach mehr Wiederholungen macht und mit ein bisschen weniger Intensität reingeht. Also man geht natürlich schon auch ans Muskelversagen, aber man fährt ein bisschen eine niedrigere Intensität als wie jetzt bei einem Kraftblock. Und beim Kraftblock ist zum Beispiel auch so, dass man die Wiederholungszahlen relativ niedrig hält und sie auf Squat, Bench und Deadlift spezialisiert, sage ich jetzt einmal, wobei bei einer Hypertrophiephase mehr Fluff dabei ist, also mehr Assistenzübungen und da der Fokus drauf liegt. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man jetzt nicht alle paar Wochen oder Monate den Plan wechseln muss, weil jetzt irgendwie der Muskel überrascht werden muss oder so. Das ist nicht richtig, das kann man über Monate hinweg gleich fahren.
Ja. Was würdest du als Gründe sehen oder welche Gründe hast du schon gesehen, um einen Trainingsplan zu wechseln oder zu verändern?
Wechseln zum Beispiel, also wie es jetzt bei mir ist, zum Beispiel, ich habe monatelang, jahrelang jetzt immer viermal in der Woche trainiert, geht aber momentan zeitmäßig nicht und ich bin jetzt auf dreimal zurückgestiegen und da habe ich mir jetzt zum Beispiel einen neuen Plan geschrieben. Also das wäre ein Grund. Was wäre nur ein Grund, eine Übung auszutauschen, wenn ich zum Beispiel mit einer Übung überhaupt nicht klarkomme. Das haben sie mal im Coaching öfters, dass einfach, dass man vielleicht nicht ein gutes Muskelfeeling hat oder dass man einfach nicht wirklich ins Setup reinkommt oder so. Wir schmeißen dann die Übung nicht gleich raus, sondern wir geben da schon ein paar Einheiten Zeit, damit man sie halt eingrooven kann. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich komme absolut nicht klar mit der Übung, dann kann man die auch gerne austauschen.
Ja, ist vielleicht was ganz, ganz Wichtiges. Also das fühlt sich deswegen für unsere Klienten auch gar nicht so an, als hätten sie ständig den gleichen Plan. Also ja, es stimmt, das Grundgerüst ist irgendwie so ein Jahr vielleicht sogar bei manchen Klienten, ja, aber dazwischen verändern sich eben Wiederholungsbereiche, einzelne Übungen. Genau. Tatsächlich die Herangehensweise an eine Übung kann sich auch ändern, wo wir halt wirklich Phasen einführen, wo wir mehr auf Ausführungsqualität schauen, wo wir mehr darauf schauen, dass wir mit Pausen am untersten Punkt arbeiten, um hier die Technik weiter zu forcieren und so weiter. Und das verändert eine Übung wirklich stark in Wirklichkeit, nämlich so, dass man auch wieder einen neuen Reiz bekommt, auch fürs Hirn, weil ja, also ein Grund, warum man einen Plan wechselt, so geht es mir zumindest manchmal, ist halt dann irgendwann wieder ein Vater mit. Ja. Also irgendwann einmal hat man halt dann wirklich schon ein halbes Jahr oder Jahr das gleiche Schema gefahren und irgendwann will man halt einfach mal eine Abwechslung haben, was natürlich ein legitimer Grund ist, damit der Spaß nicht flöten geht. Ja, die Gefahr ist nur, dass man das zu oft macht.
Genau.
alle paar Wochen wechselt.
Ja, ich glaube, man muss da einfach diesem menschlichen Drang ein bisschen entgegenwirken, immer was Neues zu wollen und zu brauchen und da nochmal einen neuen Dopaminausstoß zu kreieren. Weil natürlich dadurch, dass man länger in einem Plan drinnen bleibt, wird man halt auch super gut in den Übungen. Das heißt, wenn ich in dieses Training reingehe, weiß ich ganz genau, wie es abläuft, wie ich in dieses Setup hinein muss, wie die Übung abläuft. Ich bin in diesen Übungen Experte, melke diese Übungen halt auch aus. Und das ist etwas, was sich natürlich oftmals auch zäh anfühlen kann, weil man nicht diesen Progress hat, den man am Anfang eines Trainingsplans hat bei neuen Übungen. Nur ist es halt nicht unbedingt die effizienteste Phase. Wenn ich eine neue Übung hineingebe, fühlt sich das natürlich für den Kopf mal super an, weil ja, da werde ich besser in der Muskelansteuerung, da habe ich schnell Fortschritte im Gewicht. Das ist natürlich alles sehr belohnend. Ob ich jetzt muskelaufbautechnisch den besten Fortschritt habe und ob ich halt die Trainingszeit damit am besten ausnutze, das ist halt ein anderes Thema. Also ich würde sehr empfehlen, wenn Leute vielleicht auch im Selbstcoaching sind, ja, oder ich sag mal, vielleicht auch ins Selbstcoaching übertreten wollen, dass sie sich im Coaching auch dafür interessieren, vielleicht, welche Muskelgruppen werden da angesprochen, was sind das für Bewegungsebenen und was gibt es denn da für andere Übungen? Wie könnte man sowas sinnvoll vielleicht austauschen? Das ist etwas, was man natürlich immer wieder machen kann, wo man die Grundstruktur ja beibehält. Und was ich persönlich sehr gerne mag, wenn man eigentlich in einer Übung sehr gut ist und man steht an und es wird mental halt zur Hürde, weil man weiß, puh, okay, also es wird schwierig, da noch eine Wiederholung rauszukitzeln und eventuell werde ich wirklich nur mehr von Monat zu Monat besser und nicht mehr von Einheit zu Einheit, dass man dann wirklich hergeht und vielleicht Wiederholungsbereiche anpasst oder auch Ausführungsvarianten nimmt, ja. Rum verändert zum Beispiel. Ja. Aber Wiederholungsbereiche ist zum Beispiel etwas, was wieder sehr frischen Wind hineinbringen kann. Und das genieße ich persönlich zum Beispiel sehr, weil man nicht diesen Vergleich hat mit sich selber, dass man weiß, okay, meine Bestleistung war XY, sondern ich bin halt jetzt in einem anderen Wiederholungsbereich unterwegs. Und kann einen Reset machen und es fühlt sich dann mental auch nicht mehr so belastend an.
Ja. Kennst du wahrscheinlich aus dem Powerlifting-Bereich eh auch. Ne? Also es ist manchmal ganz eine gute Sache, in den Hypertrophie-Bereich zu gehen, ja, weil definitiv. Man dann sich endlich von den Zahlen lösen darf, und sich selber die Freiheit gibt, sozusagen von den Zahlen sich zu lösen. Und ja, es ist auch eine Challenge, in den Wiederholungsbereichen von 10 bis 15 besser zu werden, zum Beispiel. Auch das ist Progression.
Definitiv, ja.
Es ist auch total interessant, wenn man nämlich einmal eine Zeit lang dann in einem höheren Wiederholungsbereich gearbeitet hat, als man vielleicht auch mag, dort aber besser wird und stärker wird und dann wieder zurückkehrt in einen niedrigeren Wiederholungsbereich, merkt man plötzlich, hey, Moment mal, da hat sich ordentlich was getan von der Kraftentwicklung. Also die Muskelmasse, die man dort aufgebaut hat, nimmt man dann auch wieder in diese Kraftphasen mit.
Genau.
Das ist schon ganz cool, ja.
Ja, ja. Ich habe die erste oder zweite Roundtable-Episode habe ich eben über Kraftentwicklung und Kraftanpassungen gesprochen. Und da gibt es eben auch Studien dazu, die eindeutig zeigen, um kräftiger zu werden im Sinne von das One-Rep-Max, also das maximale Gewicht bei einer Wiederholung. Um das zu verbessern, kann ich einerseits spezifisch trainieren, also so wie Kerstin gesagt hat, in einem Powerlifting-Block, in einem Kraftblock, wo ich spezifisch die großen drei Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen auf dieses One-Rep-Max hintrainiere, also ganz wenige Wiederholungen mache, um da besser zu werden. Okay, das verbessert mein One-Rep-Max, aber eben auch, wenn ich in dieser Übung im Bereich von 10 bis 15 besser werde, auch dann verbessere ich meinen One-Rep-Max. Und am besten mache ich beides, kombiniere beides, deswegen auch die Periodisierung und dann hole ich tatsächlich das Beste raus. Ja.
Vielleicht nur eine Sache anschließend. Ich habe schon erlebt in Erstgesprächen, wo wir einfach so die Trainingspläne durchleuchtet haben, die bis jetzt stattgefunden haben oder auch eventuell auch Coachings, die bis jetzt stattgefunden haben. Es ist immer Vorsicht geboten. Also sollte man sich irgendwie Unterstützung holen in einer Art von Coaching, ja, wenn man merkt, dass da so gearbeitet wird, dass man nach 4 Wochen einen neuen Plan braucht. Das ist definitiv etwas, was man stark hinterfragen darf. Passiert manchmal, weil von der Trainerseite aus irgendwie auch das Gefühl da ist, ich muss meinem Klienten dauernd was Neues bieten, damit er am Ball bleibt, ja, und damit ich auch interessant bin als Trainer, weil ich gebe jetzt wieder was Neues raus.
Genau.
Das ist sehr gefährlich, also gefährlich, aber es
ist ein falsches Qualitätsmerkmal.
Genau.
Ja, es ist Abhängigkeit.
Außerdem, ja. Aber es ist so ein falsches Qualitätsmerkmal. Also es ist nicht gut, wenn der Trainer quasi seine Leistung darüber definiert, wie viele Pläne er darüber schmeißt und wie viele Abwechslungen er dir bietet. Weil de facto in 4 Wochen ist man in einer Übung immer noch nicht gescheit drinnen, wenn man sie frisch begonnen hat. Das geht auch mir so. Obwohl ich wirklich erfahren bin und wirklich alle Übungen schon zum Erbrechen durch habe. Aber wenn ich eine Übung komplett auswechsle,
Moment, ich habe dir noch nie Hip Thrust gesehen für einen längeren Zeitraum.
Auch das habe ich gemacht. Das
ist schon
zumindest
lange her.
Für viele, viele Wochen. Ja. Okay. Aber stimmt, es war ein kurzer, es gibt bei Beweise dafür auf meinem Instagram-Profil mit einem sehr schmerzverzerrten Gesicht.
Mhm. Ja, es ist auch furchtbar grauslich. Ja.
Ja, das habe ich damals gemacht, um den Deadlift oder Romanian Deadlift zu ersetzen, weil der mir damals nicht gut getan hat. Mhm. Und ja, war eh lustig. Und dann bin ich auch wieder zurückgegangen zum Romanian Deadlift nach ein paar Wochen.
Doch nicht so lustig.
Ja, doch nicht so lustig, ja. Und also, ja, wie gesagt, selbst ich bin nicht in einer Übung drinnen, wenn ich sie komplett frisch in den Plan hineinnehme nach 4 Wochen, sondern es braucht einfach länger, um diese Übung wirklich zu meiner eigenen Übung zu machen, um das Setup komplett zu nähen, um von Wiederholung 1 an wirklich schön muskulär drauf zu sein, die Gelenkstellung überall richtig zu haben und so weiter und so fort. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, und das ist so oft der Fall, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es Trainer draußen gibt, die da alle 2 bis 4 Wochen einen neuen Plan, komplett neuen Plan geben, wirst du einfach nie gut. Das ist einfach so, da wirst du nie gut. Wenn du merkst, du wirst ein bisschen professioneller in einer Übung, wird der Plan schon gewechselt.
Ja. Irrsinnig stressig eigentlich.
Total. Mhm. Es gibt aber dann natürlich auch Leute, die sagen, ich brauche die Abwechslung. Und auch das darf man hinterfragen. Aber klar, also ich kann mir natürlich dafür entscheiden, dass ich dauernd abwechsle, dann ist in Ordnung. Dann ist es so, dann ist das dann ist das, steht das im Vordergrund. Mhm. Wenn man einen maximalen Fortschritt, was heißt maximalen Fortschritt, wenn man guten Fortschritt haben möchte, weil meistens motiviert ja auch der Fortschritt, also dass man halt dann tatsächlich Ergebnisse bekommt und nicht unbedingt die Abwechslung selber. Also da darf man sich dann auch dafür entscheiden, dass man vielleicht diesen Glaubenssatz auch mal ein bisschen loslässt und über das wirklich drüber geht, dass man glaubt, man muss jetzt schon wieder abwechseln, weil man kann nicht anders. Und man merkt dann vielleicht, auf dieser Seite der Kontinuität liegt dann tatsächlich die Veränderung. Ja. Hm.
Vielleicht noch ein interessanter Aspekt. Die Frage war ja, mich würde interessieren, wie lange man einen Trainingsplan beibehalten soll, wenn man nicht unbedingt das Ziel hat, zu competen. Also da steckt auch nochmal was Interessantes drinnen. Würdest du einen Unterschied sehen zwischen Competitors und, ich sage jetzt mal, Lifestyle beziehungsweise ambitionierten Freizeitathleten, Kerstin, was den Trainingsplan Wechsel betrifft?
Na, ehrlicherweise nicht. Also es kommt ja darauf an, wenn das jetzt jemand ist, der auf die Bodybuilding-Bühne geht und der hat Schwachstellen, die man kennt, dann wird man wahrscheinlich mehr auf die Schwachstellen eingehen und dementsprechend dann den Plan ändern. Wenn man das im Laufe der Zeit eben sieht, wenn die Person shredder wird und man sieht jetzt zum Beispiel, dass irgendwelche Muskelgruppen unterentwickelt sind, dann kann man natürlich den Plan unterentwickelt, klingt böse, gell?
Nachhinken, genau. Das stimmt, das merkt man natürlich erst oft bei niedrigerem Körperfettanteil, ja. Dann merkt man plötzlich, so viel Glutes oder so viel Delts bleiben gar nicht über, wie man glaubt hat, dass da drunter sind. Mhm. Ja.
Genau, ja, aber grundsätzlich.
Bitte, ja.
Nein, ich würde nur sagen, grundsätzlich würde ich jetzt keinen großen Unterschied machen.
Ja, sehe ich auch so. Ja, also selbst ein Competitor, der vielleicht den Plan anpassen muss, weil die Delts nachhinken, wird dann sehr lange an dieser Anpassung dranbleiben. Also die Anpassung mache ich und die verfolge ich dann möglichst lang, damit ich sehe, ob das überhaupt wirkt. Ja.
Und das passiert ja auch in der Off-Season. Also zum Beispiel jetzt die Jackie war jetzt auf der Bühne. Wir haben den Trainingsplan sehr lang gefahren und man passt dann jetzt nicht in der Contest Prep den Trainingsplan an, weil man da jetzt versucht noch was, man kann schon nur einen Fokus setzen theoretisch, aber den Fortschritt macht man dann natürlich eher dann wieder nach dem Wettkampf, also in der Phase danach. Ja.
Seht ihr vielleicht noch Gründe, um die Frage jetzt auch von der anderen Seite zu beleuchten, seht ihr vielleicht noch Gründe, warum ein Nicht-Competitor vielleicht doch öfter anpassen könnte, sollte?
Wenn sie die Lebensumstände dauernd ändern, also wenn vielleicht klar definiert ist, dass gewisse Phasen sind, wo einfach der Fokus woanders ist. Also das ist schon etwas, was doch, das hat die Kerstin eh auch am Anfang gesagt, wie sie, zum Beispiel Kerstin hat jetzt gewechselt von 4 auf 3 Trainingseinheiten, ja. Das ist ja absolut wirklich ein Qualitätsmerkmal. Da weiß man, man wird lange trainieren und das wird dann lange begleiten, wenn man auch bereit ist, Fokuspunkte zu setzen und das Training dementsprechend umzugestalten. Also das passiert schon des Öfteren auch im Coaching, dass einfach, dass wir von 3 Einheiten auf 2 zurücksteigen, weil wir wissen, Masterarbeit wird geschrieben neben einem Vollzeitjob oder es sind vielleicht andere Sportarten plötzlich im Vordergrund oder im Sommer fängt die Tennissaison an, im Winter ist mehr Zeit, weil die Person nicht so oft Tennis spielt und wünscht sich mehr Fokus. Ja, also ich würde sagen, ans Leben anpassen ist, glaube ich, so ist die wichtigste Grundlage.
Ja, was auch noch sein kann, weil ich heute ein Gespräch gehabt habe mit jemandem, der öfters in der Lage ist, dass er halt reisen muss. Ja? Dann ist er halt einmal in Zypern, dann ist er wieder in Wien. Also wenn ich ständig reise, dann brauche ich zumindest einen Alternativplan, der sich an meine Reisen anpasst. Ja? Das kann bedeuten, ich suche mir eh immer Hotelgyms, aber muss halt dann mit dem Equipment von einem Hotelgym arbeiten können. Oder ich habe nicht einmal ein Hotelgym zur Verfügung, sondern muss halt mit dem arbeiten, was ich im Hotelzimmer habe. Das können maximal dann noch Resistance Bands sein, also starke Widerstandsbänder und mein eigenes Körpergewicht. Ja, aber auch dafür brauche ich dann halt die Möglichkeit, darauf reagieren zu können. Also eigentlich darüber, wenn ich es richtig raushöre, darüber steht immer, wie schaffe ich es, meine Beständigkeit beizubehalten, meine Consistency beizubehalten.
Consistency, ne? Genau.
Genau, weil Kerstin würde es nicht schaffen, viermal trainieren zu gehen. Wenn sie trotzdem probieren würde, würde es ja, dazu führen, dass sie die vier Trainings nicht in einer Trainingswoche unterbringt. Ultimativ bedeutet das, ich habe jede Woche versagt, was natürlich kein gutes Gefühl bringt. Und es ist auch nicht notwendig, weil ja, du hast dein Training halt jetzt komprimiert, wahrscheinlich ein paar Übungen weggelassen, die halt sich in drei Tagen nicht ausgehen, aber im Großen und Ganzen nicht den Riesenunterschied machen. Wirst trotzdem gut am Trainingsziel dranbleiben können und hast aber was, was deinen Live-Plan nicht zerstört. Ne?
Also wie gesagt, das ist halt das Grundgerüst, bleibt eigentlich immer gleich. Man passt halt dann nur mit so kleinen Stellschrauben ein bisschen an. Hm.
Ja, das ist vielleicht, was mir dazu nur einfällt, ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass man sich nicht dauerhaft überfordert. Also ich merke, in letzter Zeit fällt es mir so oft auf, ich meine, ich weiß ja nicht, den Accounts, den ich jetzt gerade halt aktuell folge, noch aus dem Fitnessbereich, dass so viele Leute so einen enormen Druck haben, was das Training betrifft. Aber so einen Druck, ja, dass es so wirklich nur on-off gibt. Also entweder ich bin gerade voll dabei, ja, ich weiß nicht, motiviert durch Wettkampf Bodybuilding, durch Wettkampf Powerlifting, weil man da vielleicht auch Leuten folgt, die das halt extrem, natürlich wettkampforientiert durchziehen, was halt was anderes ist, als wenn man es nicht wettkampforientiert durchzieht und wenn man sich daran orientiert. Und man brennt aus und man hat das Gefühl, man muss jetzt wirklich komplett Abstand nehmen von dem Ganzen. Ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da eine andere Herangehensweise heranzieht. Ja. Das finde ich immer schade, weil das so diesen Fitness-Trainingsgedanken wirklich zerstören kann. Also man kann sich das dann wirklich, man kann sich die komplette Lust oder halt auch die anderen Benefits, die man aus dem Training zieht, wirklich nehmen, wenn man das Gefühl hat, man darf da nicht angleichen, sonst ist man ein Weichei. Oder was auch immer, ja.
Ich meine, wie empfindest du das, Kerstin? Weil du trainierst ja durchaus auf Wettkämpfe auch hin. Also du hast Phasen, wo du eben nicht auf Wettkämpfe hintrainierst, aber Phasen, wo es halt, wo du genau weißt, am Tag X im September muss ich auf der Plattform meine Leistung bringen. Wie empfindest du das mental? Was tut es mit deinen Stresslevels? Verändert sich die Lust aufs Training? Wie geht's dir damit?
Immer sagen, früher, also vor einigen Jahren, ist mir irrsinnig schwer gefallen, dass ich runterreguliere. Inzwischen bin ich da schon ein bisschen gereift, sagen wir so. Ich habe letztes Jahr im Sommer eine Phase gehabt, da habe ich nur zweimal pro Woche trainieren können. Und das ist über 6 Wochen gegangen. Also ist jetzt nicht so der lange Zeitraum, aber ich habe eigentlich letztes Jahr dann gelernt, dass ich nicht wirklich Rückschritte mache, wenn ich einmal eine Zeit lang das Training nicht so priorisiere. Also man kommt dann relativ schnell wieder, beziehungsweise man verliert sein Level gar nicht so. Wenn man schlechter werden sollte, dann ist man relativ schnell wieder auf dem Level, wo man zuvor war. Darum sehe ich das jetzt in der jetzigen Phase auch absolut nicht negativ, dass ich nur 3 Trainings mache, weil das ist immer nur 3 Trainings mehr als nichts.
Und wenn du auf Wettkämpfe hintrainierst, also passiert es dir dann, dass Training sich irgendwann auch als Pflicht anfühlt und dass man ein bisschen mehr Druck bekommt, so wie die Julia gemeint hat?
Ja, schon. Also es ist halt, je näher der Wettkampf rückt, desto mehr Druck würde ich jetzt gar nicht sagen, aber ich habe dann das Gefühl, ich habe so eine große Verantwortung und ich muss ja, wie du sagst, an Tag X abliefern und da ist dann schon so, dass ich mir teilweise, also es ist normalerweise, wenn jetzt Off-Season ist, wenn ich in die Hypertrophie-Phasen bin und ich schaffe einmal ein Training nicht zum Beispiel, weil es einfach zeitlich nicht geht und ich hole es am nächsten Tag noch, dann ist das absolut keine Katastrophe. Wenn ich aber in der Wettkampfvorbereitung bin, dann gibt es das eigentlich fast nicht, dass ich Trainings verschiebe. Weil es einfach, da ist, also ich plane mal die 12 Wochen, bei mir ist, also meine Trainingsplanung vor dem Wettkampf dauert immer 12 Wochen und in die 12 Wochen schaue ich halt dann auch, dass ich so gut wie möglich alles näle, was ich nähen kann.
Das ist dann auch notwendig, ne? Also wenn man am Wettkampftag dann wirklich abliefern will, will man sich ja nicht vorwerfen, dass man davor geschludert hat in der Vorbereitung. Genau. Ja. Aber das Riesenproblem ist halt, dass ich sage jetzt einmal, Leute, die das ambitioniert hobbymäßig machen und für sich selbst machen, oftmals ganz gerne Wettkampfpläne hernehmen und versuchen, das durchzupeitschen. Ja. Und wenn das aber für jemanden, der selber Wettkämpfe fährt, ein Riesenstress ist eigentlich, ja, und eh schon eine Herausforderung, das unterzubringen, dann darf sich das auch als Stress anfühlen in einem normalen Leben. Und dann sollte man vielleicht den Approach anders wählen, weil du würdest das jetzt nicht ein ganzes Jahr so fahren können und wollen.
Nein, um Gottes Willen. Also ich bin ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nie mehr als 2 Wettkämpfe pro Jahr gemacht, weil mir das, ich bin da einfach nicht der Typ dazu. Es gibt Powerlifter, die machen 4, 5, 6 Wettkämpfe pro Jahr, also die fahren wirklich nur einen Kraftblock nach dem anderen und machen nur Peakings. Und das wäre mir einfach ehrlich, also das ist mir zu mühsam. Das ist mir zu schwer und zu mühsam. Wenn du immer nur schwer trainierst und immer nur wenige Wiederholungen, das ist halt dann, es hängt sie einfach an, es hängt sie mentaler und körperlich natürlich.
Ja, das regenerativ also, ja auch schwierig dann.
Mühsam.
Also,
ja.
Dann muss man das andere Leben schon sehr, ich sag mal, da darf das andere Leben nicht recht überfordernd sein, wenn man das, also, oder nicht so extrem fordernd sein, damit man das tolerieren kann.
Ja, genau.
Oder man muss sich halt ganz genau die Frage stellen, was ist an Stelle 1? Ja? Ist Powerlifting mein Leben? Ja, dann kann ich 4 Tage die Woche Vollgas permanent in Blöcken fahren und werde kein einziges Training verschieben und so weiter und so fort. Gut, ja, dann passt es. Dann ist aber auch klar, dass alles andere im Hintergrund steht. Das heißt, mein restliches Leben sicher nicht flexibel sein kann, sondern sich nach dem Training ausrichtet. Oder ist Training sozusagen eine Ergänzung zum Leben, also soll es das Leben besser machen, dann kann man mir nicht so ein starres Konstrukt begeben, weil dann macht es das Leben ja unterm Strich dann schlechter und nicht besser.
Genau. Ja, das ist dann der Punkt, wo man ausbrennt, ne? Weil man hat dann keine Vielfältigkeit mehr, da gibt es halt dann nichts anderes mehr und das ist immer, da gibt es immer Phasen dafür und wenn es so über eine Phase hinausgeht, glaube ich, merkt man es dann eh mental.
Ja, genau.
Okay, ja, in altgewohnter Kraftkörper-Manier, glaube ich, haben wir die Frage ausgelutscht oder fällt euch noch irgendetwas dazu ein?
Na, ich glaube, es wurde alles gesagt.
Ja. Also alle Einwände, die uns einfallen, die wir schon mal irgendwie bekommen haben und alle Flavors, die es zu dieser Frage geben kann, haben wir, glaube ich, jetzt gebracht. Würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Und zwar, die ist kurz. Das ist ein Problem. Immer wenn Fragen so kurz sind, hat das Potenzial, dass er 3-Stunden-Podcast wird. Egal, ich stelle sie trotzdem. Thema, Doppelpunkt, emotionale Stressessen. Bitte, Julia.
Ja, das ist insofern interessant, dass das natürlich keine Frage ist. Aber was ja meistens dahinter steckt, ist, die Person kämpft oder glaubt, mit emotionalem Stressessen zu kämpfen und möchte das gelöst haben. Also so interpretiere ich das jetzt mal. Ich würde gerne die 3 Wörter, die da stehen, wirklich auseinandernehmen, weil das ist ja eigentlich in sich, es ist total interessant, die Kombination. Und eigentlich steckt ja es steckt tatsächlich, obwohl es gar keine Frage ist, ja, steckt eigentlich schon die Antwort drinnen, meiner Meinung nach. Also grundsätzlich, ich würde einmal Stressessen und emotionales Essen ein bisschen voneinander trennen. Weil Stress ist keine Emotion. Stress kann bedeuten, also wenn ich das Gefühl habe, mein Essverhalten wird durch Stress beeinflusst, muss das nicht unbedingt mit Emotionen zu tun haben, weil das kann auch damit zu tun haben, dass ich durch den Stress des Tages darauf vergesse, mich zu versorgen, regelmäßig zu essen und dann kriege ich halt am Abend oder wann auch immer oder zwischendurch halt eine Heißhungerattacke oder habe das Gefühl, jetzt muss ich hineinessen und jetzt esse ich vielleicht nicht das, was ich mir vorgenommen habe oder nicht das, was mir eigentlich am besten versorgt, sondern halt irgendwas anderes und will mir halt sehr schnell sehr viel Energie reinziehen. Das heißt, es kann dadurch passieren, dass man halt einfach die körperliche Versorgung übersehen hat durch den Tagesstress. Jetzt ist die Frage, wenn es rein um Stressessen geht, ja, dann dadurch, dass es ja schon Stressessen heißt, würde ich mal sagen, wahrscheinlich löst Essen den Stress nicht. Also das heißt, einerseits mal, wir haben einen eigenen Podcast über Heißhunger jetzt aufgenommen, wo wir auf das sehr detailliert eingehen, deswegen gehe ich jetzt nicht sehr detailliert drauf ein, aber ausreichend zu essen, regelmäßig zu essen, einmal für die körperliche Versorgung zu sorgen und dann sich anzuschauen, was löst den Stress vielleicht sonst noch aus? Weil natürlich Stress bedeutet ja, ich hetze irgendwie durch den Tag. Ich meine, Stress muss ja nicht nur, kann ja auch positiv sein, ja, also Stress ist nicht immer negativ, aber meistens verwenden wir es jetzt in der Alltagssprache eher negativ und sagen, na, ich bin gestresst. Heißt, mir geht's auch nicht so gut. Das heißt, da spielen natürlich jetzt auch Emotionen hinein. Ich habe keine Zeit für mich, ich bin mit anderen negativen Emotionen konfrontiert, vielleicht schaffe ich es, keine Sozialkontakte mehr zu pflegen, ich fühle mich einsam, ich habe keine Zeit für mich, ich kann nicht runterkommen, die ganze Zeit drehen sich Gedanken in meinem Kopf, vielleicht schlafe ich dadurch schlechter etc. Aber es sind, was halt hilft hier auch, sich dann zu überlegen, Moment mal, wenn das ja emotionales Essen ist, heißt das, ich werde es nicht übers Essen lösen können. Essen kann ein Faktor sein, um sich zu beruhigen. Das kann man auch mal so einsetzen. Das ist auch in Ordnung. Ich glaube, wichtig ist, dass man nicht versucht, generell emotionales Essen, ja, oder Stressessen jetzt als Riesenproblem zu sehen. Problem ist es ja nur dann, wenn es meine einzige Lösungsmöglichkeit ist. Wenn ich keine andere Methode habe oder mir nichts einfällt in diesem Moment, was ich sonst noch für mich tun kann, außer zu essen, dann ist es ein Problem. Vielleicht in aller Kürze, das, was ich Leuten im Coaching mitgebe, die jetzt wirklich mit emotionalem Essen zu kämpfen haben, mit Stressessen zu kämpfen haben, das wirklich jetzt gar nicht so als negativ zu sehen, wenn das aufkommt und wenn das aufwallt, sondern das ist wirklich eine Warnleuchte, dass eigentlich was anderes nicht passt. Ja, also ich versuche gerade ein Problem zu lösen, das ein Problem ist, und das versuche übers Essen zu lösen. Und jetzt gilt es eigentlich herauszufinden, wie kann ich dieses Problem anders lösen. Und wenn halt das Essen sich jetzt eingependelt hat, als einzige Methode, ist es natürlich schwierig. Ja? Also das ist nicht super leicht. Ich werde es aber nicht dadurch abwenden können, dass ich was anderes esse. Ja? Oder dass ich sozusagen an meiner Ernährung drehe. Das heißt, ich werde wahrscheinlich schauen müssen, wo, an welchen Stellschrauben kann ich drehen. Das heißt, es ist ja immer wichtig, dass man sich diese Frage stellt. Und ich habe da so eine kleine Guideline, die ich jetzt hier kurz rausschießen möchte, wie man da vorgehen kann, ja, wenn man das entlernen möchte, wenn man das entknüpfen möchte und andere Methoden finden möchte. Also wenn das auftritt, das Erste, was man sich immer gleich fragen soll, ist es wirklich nur emotionales Essen oder habe ich tatsächlich einen Hunger? Weil das kann man auch wirklich verlernt haben und nicht verstehen. Also das kurz mal zu reflektieren. Habe ich einen Hunger? Spüre ich irgendein physisches Hungersignal? Wenn ja, na gut, bitte, dann warte eine Mahlzeit. Aber dann sollte es halt auch eine Mahlzeit sein, die auch sättigend ist. Also was jetzt nicht eine Hungermahlzeit ist, die Schokolade wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann man die Schokolade ergänzen zu einer Proteinquelle und zu Obst etc. Aber wenn ich Hunger habe, dann will ich ja was mich sättigt. Das heißt, das ist immer das Erste, was ich abklären würde. Also mal mit dem Magen einzuchecken und dann eine Entscheidung zu treffen, die halt auch sinnvoll ist, ja, was das betrifft. Weil nicht Essen verbieten, sondern was Gescheites essen sozusagen. Ja. Wenn es jetzt so ist, dass es eine Lust oder Verlangen auf ein bestimmtes Lebensmittel ist, dann kann man natürlich sagen, ja, das esse ich jetzt. Oder man kann auch sagen, na, das will ich eigentlich nicht essen. Das Wichtige ist halt, dass man diesen Abstand schafft, dass man diese Entscheidung halt auch bewusst treffen kann. Ja. Also sich wirklich die Frage zu stellen, warum will ich jetzt essen? Ich habe wenn ich abgecheckt habe, ich habe keinen Hunger. Warum? Warum? Was steckt dahinter? Also wirklich diese Frage sich zu stellen. Wenn man es nicht genau weiß, ja, also ein bisschen nachzuforschen, da wirklich einen kurzen Abstand zu schaffen, indem man sich vielleicht sogar einen Timer stellt. Auf 5 Minuten, auf 10 Minuten und sagt, ich verbiete mir das jetzt nicht, aber ich nehme jetzt diese Zeit, um Abstand zu schaffen, um zu schauen, wird das Verlangen größer, wird es kleiner? Und entdecke ich vielleicht in der Zwischenzeit doch irgendwie einen Grund dafür, ja, die Emotion, die dahinter steckt, Langeweile, Frust, Prokrastination, weil ich die nächste Aufgabe nicht erledigen will, bin ich nervös, bin ich müde, bin ich energielos? Und sich dann zu überlegen, okay, wenn ich jetzt identifiziert habe, ich bin energielos, na, vielleicht brauche ich tatsächlich irgendeine Art von etwas, womit ich aufladen kann, ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt Energie im Sinne von Nahrungsmittelenergie. Wenn ich gefrustet bin, vielleicht hilft es mir, mich irgendwie auszutauschen, mit jemandem drüber zu sprechen etc. Wenn man langweilig ist, vielleicht fehlt mir irgendwie so ein bisschen eine kreative Sache im Leben. Aber da kommt man halt nur drauf, wenn man nicht sofort das Essen hernimmt und einen kleinen Abstand schaffen kann. Und dann ganz, ganz wichtig, das finde ich persönlich extrem hilfreich, ja, diese Energie zu spüren im Körper, weil das ist ja etwas, was aufwallt. Also wenn man so ein Verlangen hat und wenn man das Gefühl, ich brauche jetzt unbedingt XY, dann hat man, ist irgendeine Energie im Körper. Und mir hilft es wirklich extrem, da hineinzuspüren. Bei mir sitzt das meistens irgendwo im Brustkorb, ja, und da habe ich das Gefühl, okay, das ist jetzt Energie, ich brauche jetzt was, etc. Aber wirklich das als Energie wahrzunehmen und da halt auch wirklich einmal kurz damit zu sein und das wahrzunehmen und zu spüren und dann zu schauen, wird das jetzt stärker? Wird es vielleicht sogar ein bisschen schwächer, wenn ich abwarte? Und das ist eigentlich schon die gesamte Aufgabe, weil was jetzt passieren kann, ist, dass ich sage, okay, das wird furchtbar stark, ich schaffe es jetzt nicht, ich möchte trotzdem jetzt essen, dann ist in Ordnung. Aber zumindest habe ich diesen Abstand geschaffen. Und manchmal wird es vielleicht passieren, dass ich sage, hey, das Verlangen wird eigentlich geringer, irgendwie, ich merke, ich bin müde, ich brauche vielleicht einen kurzen Nap, ja, oder eigentlich würde ich gerne jetzt irgendwas für mich tun, ja, vielleicht rausgehen, ja, vielleicht mit jemandem reden, etc. Und ich kann tatsächlich was anderes einsetzen. Nur man darf sich nie den Druck machen, dass man mit dieser Methode das jetzt in der Sekunde lösen muss und das ist jetzt die Methode, wie man nie wieder an Heißhunger oder wie man nie wieder emotional isst. Also es geht nur darum, sie besser zu verstehen und bewusste Entscheidungen treffen zu können.
Eben, also das, was du eingangs gesagt hast, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wirklich einmal einzuordnen, ist das überhaupt emotionales Essen? Ist das überhaupt Stressessen? Oder wie ist der Stress eigentlich entstanden? Also ich weiß ja, wer diese Frage gestellt hat, war eine liebe Klientin von mir. Und das größte Thema, das diese Klientin hatte damals, war unregelmäßiges Essverhalten. Ja, Frühstück mal gemacht, mal gegessen, mal geskippt. Frühstück mal nur Kohlenhydrate oder dann doch wieder mit Protein auch, ja, also nicht optimal zusammengestellt, dann wieder mal gar keines. Sie war in der Kinderbetreuung, das heißt, sie hat mittags nicht immer perfekte Zeitpunkte erwischt, wo sie essen hat können. Manchmal Essen mitgehabt und vorbereitet gewesen, manchmal eben nicht. Ja. Und wenn es dann zugeschlagen hat, war es dann typischerweise entweder wenn sie heimgekommen ist von der Arbeit, vor allem wenn sie dann nicht vorbereitet war, dass sie sich schnell etwas gut Versorgendes zubereiten konnte. Oder eben dann, wenn sie es dann irgendwie über diese Zeit geschafft hatte, ganz am Abend. Ja. Das heißt, unbedingt checken, versorgst du deinen Körper eigentlich richtig? Vielleicht machen wir nochmal kurz Schleichwerbung für die Episode, die erst vor kurzem war. Und zwar, die heißt Heißhunger stoppen, das hilft wirklich, Episode 53, wo wir sehr, sehr genau auf dieses Thema eingehen. Ja. Das heißt, unbedingt sicherstellen, dass du dem Körper ja, so wenig Stress wie möglich zuführst, indem du ihn so regelmäßig wie möglich gut versorgst. Oder wenn du dich gut um dich kümmerst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Stress sozusagen viel mit dir macht, ja, und so an dich herankommt, recht gering. Ja, und dann wirst du wahrscheinlich auch weniger zu Stressessen neigen. Und wenn du alle diese Boxen getickt hast und dann kommt dieses Verlangen auf, dann kommen diese Regeln beziehungsweise diese Guidelines, die Julia gerade genannt hat, zum Tragen, wo man halt ganz, ganz tief mit sich einchecken muss, woher kommt das jetzt eigentlich? Ja? Also ja, ich würd verweisen auf diese Folge auf jeden Fall, weil wir da, ich glaube, 1,5 Stunden drüber sprechen, wie man mit diesem Gefühl umgehen kann.
Ich würde nur eines gerne ergänzen. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir durch Werbung verinnerlichen auch. Ja. Also wenn man mal wirklich mit einem aufmerksamen Blick Fernsehwerbung für energiedichte Sachen, für Schokolade, Eis etc. oder auch andere Dinge sich anschaut.
Burger, Pizza, Burger.
Ja, das wird, ja, da eher weniger, aber gerade bei Süßigkeiten ist es oft so, man tut sich was Gutes, ja, also man verwöhnt sich, ja, und man hat ja fast das Gefühl, das ist eigentlich die Go-To-Maßnahme, das wird dann auch vorgelebt, na klar, weil das wird ja, will ja verkauft werden. Und der Partner schenkt es einem dann noch, das ist eine Art der Zuneigung, ja, wenn man dann halt Schokolade verschenkt.
Was mir sofort einfällt, ist dieser Jingle von Weekend Feeling. Das war doch Zopfzahne-Joghurt, oder?
Boah, ich glaube, das ist
hinein ins Weekend-Feeling.
Moment.
Ja, sing.
Moment. Oh. Ich muss überlegen. Ich hab das.
Ich habe die Melodie über den Text nicht.
Mit Zottsahne, Joghurtsahne, hinein ins Weekend-Feeling.
Weekend-Feeling, das will ich haben. Ich kann ein Weekend-Feeling auch unter der Woche haben, in dem ich Zottsahne-Joghurt fresse. Ja, okay, cool, das mache ich. Perfekt. Nein,
Merci ist
im Prinzip ein Liebesbeweis an die Liebsten. Also wenn du Leuten Merci schenkst, dann zeigst du endlich mal, dass du deine Liebsten auch magst. In Wirklichkeit vergiftest du sie. Nein, natürlich nicht, aber, wenn das die einzige Art der Zuneigung ist, läuft vielleicht was falsch. Ja.
Ja, und auch in Filmen. Es wird halt immer wieder gezeigt, wenn man traurig ist, da setzt man sich als Frau mit dem Eis hin und dann schaufelt man das Eis rein und das ist total süß und lustig. Und ich denke mir immer wieder, verstärkt das nur. Und dann glauben alle, wenn ich traurig bin, dann das muss ich jetzt machen. Man kann man eh machen, aber es ist schon, also man ahmt auch etwas nach oder man bekommt etwas eingepflanzt, was vielleicht gar nicht da wäre, wenn man das so eingepflanzt werden würde. Das ist nämlich auch ganz spannend mit Cravings. Das finde ich enorm spannend. Ich glaube, das habe ich im Buch von Menno Henselmanns gelesen, in diesem Willpower-Buch, dass Cravings nach Schokolade, also Verlangen nach Schokolade, das wird uns ja auch eingeredet. Aber in der PMS-Phase, da hat man mehr Lust auf Schokolade. Ja, und das hört man überall und jeder plappert es nach. Und ich glaube, man plappert es einfach nur mehr nach, weil man es einfach so oft hört. Und es manifestiert sich. Nur zum Beispiel, ich glaube, in Spanien ist es so, dass Frauen zum Beispiel ein anderes Narrativ haben. Die craven dann, was Spanien oder Südamerika, ich weiß es nicht mehr, die craven dann Karamellbonbons. Und bei uns würde sich jeder denken, Karamell, also keine Ahnung. Also ich würde mir jetzt nicht denken, boah, ich brauche unbedingt ein Karamellbonbon. Das hat mir noch nie jemand gesagt. Also in der Werbung ist es noch nicht vorgekommen, dass ich das für meine Periode brauche.
Ja. Oder gehen wir ein bisschen zurück. Ich meine, ich glaube, Frauen haben die Periode schon weit vor der Erfindung von Schokolade. Was haben sie denn damals gecraved?
Wahrscheinlich überhaupt Essen, aber ja.
Fett, einen Gehängten.
Man sagt, diesen Witz versteht jetzt niemand, weil nicht jeder unsere Stories anschaut auf Instagram.
Also für alle, die es nicht gesehen haben auf Insta-Story, auf Instagram in den Stories, ein Gehängter ist eine, ich glaube, Sardelle, letztendlich eine Sardelle über einem Doppelkorn. Also der wird auf einem Zahnstocher aufgespießt, wird auf ein Schnapsglas Doppelkorn gelegt, Doppelkorn wird auch eingeschenkt und man muss diese Sardelle essen und dann den Doppelkorn trinken. Das ist der Gehängte.
Ich weiß nicht,
das durfte ich in Heidelberg machen.
Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nur ein Ausdruck, also dieses Getränk gibt es, glaube ich, nur in Heidelberg.
Das gibt es öfter. Das ist schon standardisiert, und eine liebe Klientin von uns hat uns empfohlen, dieses Lokal zu gehen oder einen Gehängten zu bestellen. Julia hat es bestellt, hat sie gedacht, das trinkt sie, dann hat sie gesehen, das ist ja ein Fisch, voll Teufel, das trinke ich nicht. Marcel, trinkst du? Und Marcel so, okay, dann muss ich halt.
Das Schlimmste war, dass da noch solche Fettaugen geschwommen sind. Ich hätte es nicht geschafft, Aber ich glaube, das ist jetzt eher wenig, also da müsste die Werbung schon viel dazu beitragen, dass man das dann craved vor der Periode,
Das stimmt.
Aber ja, also ich glaube, was immer ganz wichtig ist, ist, dass man sich ja wirklich überlegt, okay, man hat es halt nicht so einfach auch. Es werden einem ganz viele Sachen immer eingeredet und präsentiert und manche Dinge glaubt man einfach, dass man auch so wirklich Probleme lösen kann oder dass man sich sowas Gutes tun kann. Und kann
also
man
vielleicht
eh,
wirklich aber, eine sehr, sehr gute Übung. Also ich weiß nicht, wer von unseren Zuschauerinnen noch wirklich echte Werbung schaut, aber wir waren jetzt kurzfristig mal in der Verlegenheit, mal den Fernseher laufen zu lassen und haben, ich glaube, 2 Stunden lang Fox laufen lassen und da ist eine Werbung dazwischen. Und es ist wirklich interessant, wenn man sich anschaut, wie die Werbung psychologisch aufgebaut ist, vor allem die die Werbung für Nahrungsmittel, für energiedichte Nahrungsmittel, für Süßigkeiten, auch Junkfood, so Fertiggerichte. Mal versuchen, ein bisschen zu hintersteigen, was da präsentiert wird und was mit der Werbung alles transportiert und versprochen wird. Weil es wird eben nicht nur das Nahrungsmittel versprochen, sondern es wird immer ein gewisses Gefühl versprochen. Meistens ein Gefühl der Familie, ein Gefühl, man wird geliebt, ein Gefühl von, man hat endlich mal kein Stress oder Freiheit oder Freizeit oder Urlaub.
Oder ein Weekend-Feeling,
Weekend-Feeling, genau.
Cola und zum Beispiel.
Das merkt
Cola,
man sich,
ne? Die Cola-Werbungen sind immer so, also sind immer total schön familiär. Ich meine, abseits jetzt von der Weihnachtswerbung, aber da gibt es immer, das ist eigentlich, es ist extrem arg. Also es sind wirklich, da geht es um die tiefsten Bedürfnisse des Menschen, die so präsentiert werden als, ich brauche nur das, das fehlt mir gerade und das würde es mir vielleicht geben und das bekommt man aber gar nicht mit, dass sich das festsetzt. Also ja,
richtig.
Deswegen.
Sehr spannend.
Deswegen ist es zwar nicht, es ist nicht die Schuld, wenn man vielleicht auch versucht, sich, also es, man darf sich ja auch nicht die Schuld dran geben, ja, oder sich schlecht fühlen, wenn man dieses Bedürfnis hat, aber man darf es hinterfragen, ja.
Ja, gar nicht so lange gedauert jetzt, aber wie gesagt, ich glaube, aufgrund der Episode, die wir vor 2 Episoden gemacht haben, dürfen wir da an dieser Stelle auch die Frage abkürzen oder beenden. Weil...
Mich würde aber jetzt nur was interessieren.
Nein.
Was ist euer was Stress ist? Ich meine, jeder hat ja trotzdem irgendwie ein Comfort Food. Und das ist ja das ist ja auch was Schönes. Ihr beide ein spezielles Comfort Food? Kerstin, ist da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist schon, also Entspannung, aber es bringt ein gutes Gefühl.
Ich glaube, alles, was die Oma kocht, das kann ich jetzt gar nicht an einer Mahlzeit festmachen, aber ich glaube, alles, was die Oma kocht, ist irgendwie so ein Gefühl von Zuhause sein und Familie und so. Ja, also eher fettiges, kohlenhydrathaltiges.
Ja. Also bei Fett und Kohlenhydraten finde ich dabei, aber mir ist es einfach die klassische Pizza. Ja. Und das ist dann mehr so, das crave ich nicht auf täglicher Basis oder so, oder sehr, sehr regelmäßig. Das ist dann eher so, einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen kommt einfach der Punkt, wo man denkt, fuck, jetzt brauche ich eine Pizza. Es ist einfach soweit, ich brauche jetzt eine Pizza. Dann ist es auch kein Thema, dann bestelle ich mal die Pizza oder gehe halt Pizza essen. Und dann passt das auch wieder. Aber ja, das gibt mir schon auch so ein bisschen so dieses Gefühl von, ich weiß gar nicht, was eigentlich, Urlaub? Wahrscheinlich Urlaub.
Ja, es ist sehr interessant, ja, was passiert eben, man kann mal locker Urlaub lassen, whatever, ja. Also,
ja. Genau. Und für
was
dich, Julia?
Was wäre das bei dir, Julia?
Ja, das ist ein Scherz, es ist auf jeden Fall was Süßes, also ja, ich bin immer auf der süßen Seite, aber so richtiges Comfort Food finde ich ist irgendwie so Kuchen, also so ein schöner Dancer, Kuchen, so in Richtung Bananenbrot, sowas ist wirklich, wo ich sage, okay, das gibt so ein wohliges Gefühl auch tatsächlich noch. Ja. Aber ich verstehe das mit der Oma sehr gut. Zum Beispiel früher hätte ich immer irgendwie auf so fancy Süß- oder zeitlang haben wir gedacht, irgendwelche fancy Süßspeisen etc., die sind immer enttäuschend, finde ich. Ja. Also solche extra modernen in irgendwelchen Coffeeshops schaut immer cool aus, aber irgendwie fehlt was. Aber wenn dann so wirklich traditionell hergestelltes Stück Mehlspeise oder Buchtel oder was weiß ich, das hat dann auch einen ganz anderen Komforteffekt. Und je älter man wird, desto mehr
sucht man dann auch wieder.
Man in der Kindheit einmal so gern gehabt hat. Vorher ist so diese Gegenreaktion mit, das ist so ein uncooles Essen.
Und irgendwann denkt sie
dann, ist das, erinnert mich das an damals. Ja.
Stimmt. Mir geht's mit Topfen und Apfelstrudel so, den habe ich als Kind bei der Oma immer bekommen. Und der war damals, hat mich auch nicht super stark interessiert. Also ich habe ihn mal gegessen, ja, aber ich könnte mich nicht erinnern, dass ich mich schon wochenlang darauf gefreut habe. Aber klar, also wenn ich ihn jetzt bekomme in einem gediegenen Wiener Kaffeehaus zum Beispiel, das stimmt, da verbindet man was damit. Das ist richtig. Naja, wir haben noch Zeit, oder? Wir haben noch Zeit für eine Frage. Das Problem ist die Frage, die jetzt kommt, hat Potenzial, dass sie explodiert. Aber gut, wir werden es versuchen, innerhalb von 10 Minuten zu schaffen. Die Frage war, ihr habt es vermutlich schon mitbekommen, in den Medien, zum Beispiel im ORF, geistert gerade das Thema High-Protein-Produkte und wie schädlich sie sind herum. Mir kam das ein wenig so vor, als wären da mehrere Themen miteinander vermischt worden. Ja, das kam mir richtig vor. Ich habe die Punkte dann auch aufgelistet, nämlich Also ein Kritikpunkt war, es gab vor allem eine besondere Berichterstattung, die auch auf Social Media herumging, wirklich vom ORF eben. Ein Kritikpunkt war, High-Protein-Produkte sind ja gar nicht High-Protein und enthalten eigentlich viel Zucker und Fett. Zweiter Punkt war, Preis-Leistungs-Verhältnis ist oft schlecht. Dritter Punkt war, man sollte sich nicht nur davon ernähren. Okay. Vierter, sie sind generell unnötig, weil man eh schon so viel Protein bekommt, wenn man einfach sich normal ernährt. Ja. Nächster Punkt, es ist schlecht für die Nieren. Nächster Punkt, Protein aus natürlichen Quellen ist gesünder. Und der letzte Punkt, war eigentlich nochmal eine Zusammenfassung. Also das waren die Punkte. Ja. Ja, ich werde jetzt versuchen, in kürzester Form auf alle Punkte einzugehen. Also die Berichterstattung von damals, die ich auf Social Media auch gesehen habe, hatte vor allem einen Flaw. Und zwar wurde damals davon ausgegangen, dass 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht für einen normalen Menschen schon das äußerste Maximum ist, was man als normaler Mensch aufnehmen sollte. Ja? Also das heißt, in der Berichterstattung wurde gesagt, wenn man das überschreitet, ist das schon gar nicht mehr gut. Ja? Und de facto ist das eigentlich ein grober Fehler in der Recherche, weil 0,8 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist eigentlich das, was man als normaler Mensch braucht, um keine Muskeln abzubauen, wenn man jetzt kein großartiges Training betreibt.
Also die absolute Minimalgrenze, unter der ist es gesundheitlich bedenklich. Ne? Das ist ja was anderes, als was ist optimal. Ne?
Genau. Und unter dieser Prämisse wurden dann diese ganzen Proteinprodukte beleuchtet. Das heißt, diese Hypothese, diese Prämisse an sich war schon mal falsch. Würde wirklich so sagen, wirklich falsch, weil 0,8 Gramm heute wirklich die absolute Untergrenze ist, damit man eben eine großartige Muskulatur verliert, die man ohnehin verliert, wenn man älter wird.
Entschuldigung, muss man da einschalten, nicht nur Muskulatur, sondern Protein brauchen wir ja doch durchaus auch für Nägel, Haare und sämtliche Organe und die Haut und was auch immer. Also es geht ja nicht nur um Muskeln, das heißt, unter dieser Grenze heißt das, ich baue auch bei anderen Dingen an meinem Körper ab und nicht nur bei den Muskeln, und das ist eigentlich
unklar. Genau. 0,8 Gramm bei einer 70 Kilo Person bedeutet, Moment, ich hole meinen Rechner raus, 70 mal 0,8.
Gut, dass du den rechten Weg auch aufschlüsselst.
Ja, die Zuhörerinnen sollen ja alles verfolgen können. Das ist, wir sind vollkommen transparent hier. Bedeutet 56 Gramm Protein. Würde jetzt mal sagen, wenn ich mir meine Ernährung anschaue, ist es absolut nicht schwer zu erreichen, aber wir haben immer wieder Klientinnen bei uns im Coaching, die es mit Leichtigkeit schaffen, auch nur 30 Gramm Protein den ganzen Tag zu essen und die ziemliche Schwierigkeiten haben, irgendwo in die Nähe von zum Beispiel 70 Gramm, 90 Gramm zu kommen. Ne? Das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man zu wenig Protein aufnimmt. Wir sehen das immer wieder im Coaching. Das
wird schon mal vor allem, wenn man versucht, gesundheitsbewusst zu essen, indem man Fleisch weglässt. Ich meine, ich selber esse auch kein Fleisch, aber Frauen sind oft dazu geneigt, Fleisch wegzulassen. Und kann man natürlich machen, nur wenn man halt kein anderes Proteinprodukt dann zu sich nimmt und dann vielleicht wirklich nur mehr sehr stark auf Gemüse und Obst setzt, was eh gesund ist, ja, aber natürlich jetzt wenig Protein behält. Also es gibt viele, ich sag mal, Kohlenhydrat-Vegetarier da draußen oder Kohlenhydrat- und Fett-Vegetarier, die halt da wirklich Protein echt kaum aufnehmen. Das gibt's.
Das gibt's. Und das würde schon mal debunken, dass man ohnehin, auch wenn man nicht großartig drauf schaut, genug Protein zu sich nimmt. Also nein, tut man nicht, wir sehen es immer wieder. Auch wenn es nicht um Muskelaufbau geht, sondern nur um Erhalt der Muskulatur, Erhalt der Nägel, Erhalt einer gesunden Haarstruktur und so weiter, reicht das für manche Leute schon mal nicht. Ja. Gehen wir mal auf die Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis von Proteinprodukten ein. Und hier gibt es natürlich starke Unterschiede. Vielleicht mal der Hinweis auch auf unseren Newsletter. Julia hat im letzten Newsletter einen Proteinriegel-Vergleich gebracht. Ja, wenn wir auf Riegel uns einschießen zum Beispiel, dann gibt es hier sehr wohl Unterschiede. Ja. Was ist bei der Qualität zu beachten? Qualität ist erstmal Proteingehalt an sich. Ja. Also wenn ich einen besagten Riegel habe, wie viel Protein ist denn tatsächlich drinnen? Und da zahlt es sich schon aus, mal den Riegel umzudrehen, auf die Nährwerttabelle hinten zu schauen und zu checken, wie viel Gramm sind das? Und wenn es bei zumindest 15 Gramm aufwärts sind, dann weiß ich schon, okay, das ist eigentlich nicht wirklich ein Proteinriegel, sondern mehr ein süßer Riegel. War so die Quintessenz deines Artikels. Und das heißt, es kann sein, dass High Protein draufsteht, aber nicht High Protein drinnen ist. Ja? es ist vielleicht higher oder mehr Protein als ein Mars-Riegel hätte, ein normaler Schokoriegel, aber es ist trotzdem, eigentlich sind mehr Kohlenhydrate und mehr Fette drinnen und eigentlich gleicht es einer Süßspeise mehr als einen tatsächlichen Proteinriegel. Ne? Das heißt, das gilt es zu checken. Es gilt auch zu checken, okay, was ist das für eine Art von Protein? Da wird es für die meisten schon ein bisschen schwieriger, aber Protein ist leider Gottes auch nicht gleich Protein. Es kommt vor allem auf diesen sogenannten Leucingehalt an. Das heißt, es zahlt sich aus zu checken, wie viel Leucin ist enthalten in diesem Proteinprodukt. Wenn der Leucingehalt sehr gering ist, habe ich halt auch nicht eine wirklich vollwertige Proteinquelle. Das mal nur nebenbei.
Ja, wobei man jetzt sagen muss, das ist jetzt nicht unbedingt am Label ausgestellt. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann kann ich davon ausgehen, wenn ich ein Milchprodukt kaufe, dass das eine hochwertige Proteinquelle ist. Ei, Fleisch. Bei veganen Proteinquellen, wenn man nur eine bestimmte vegane Proteinquelle konsumiert, dann zahlt sich so aus, das mal abzuchecken. Also wenn es jetzt vor allem um Muskelaufbau geht etc. Ja. Also wenn man nur eine einzige direkte vegane Quelle bezieht, weil zum Beispiel es gibt Seitan zum Beispiel, hat viel Protein, aber ist tatsächlich ein nicht sehr hochwertiges Protein. Ja. Und ja, da gibt es Unterschiede. Also wenn wenn ich nicht eine Vielfalt von Proteinquellen miteinander kombiniere oder mehrere miteinander kombiniere, mich vegan ernähre, dann zahlt sich's aus, das auszuchecken. Wenn ich ansonsten Eier, Fleisch, Fisch, Milchprodukte kombiniere, brauche ich mich vielleicht, da bekomme ich sicher genug hochwertiges Protein hinein. Ja.
Wobei bei Fleisch, Eier und so weiter in den seltensten Fällen High Protein draufsteht. Also man wird es wahrscheinlich auch schon sehen. Aber es geht jetzt mal speziell um High Protein Produkte.
Ja.
Da zahlt es sich auf jeden Fall aus, eben zu checken, okay, ist da wirklich viel Protein drinnen? Und viel heißt halt, okay, 15 Gramm auf 100 Gramm sollten es zumindest sein, damit es als vorrangig proteinhaltiges Lebensmittel durchgeht. Ja. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich hier wahrscheinlich ein Nicht-High-Protein-Produkt vor mir.
Ja. Da würde ich noch dazu sagen, dann kommt es auch noch darauf an, wie viel Kalorien das liefert, weil es gibt Protein-Müslis zum Beispiel, ja, die haben auf 100 Gramm vielleicht 15 Gramm Protein, die liefern aber auf 100 Gramm 500 Kalorien oder 600 Kalorien. Das heißt, sie haben, keine Ahnung, 30 Gramm Fett oder aufwärts. Also das gibt's auch. Also wenn man sich anschaut, ob das jetzt auf 100 Gramm mehr Fett oder mehr Kohlenhydrate als Protein liefert, dann ist es wahrscheinlich nicht unbedingt als primäre Proteinquelle zu sehen. Ja.
Genau. Also vielleicht noch ein guter Guide. Wenn der Fettgehalt höher ist als der Proteingehalt, dann ist es wahrscheinlich auch keine gute Proteinquelle. Nüsse können das sehr gut. Also Nüsse haben zwar hohes Protein oder hohen Proteingehalt, aber halt auch einen sehr, sehr hohen Fettgehalt. Deswegen ist es halt so problematisch, wenn man Nüsse als Hauptproteinquelle konsumiert. Das wird letztendlich zu sehr, sehr viel Kalorienzufuhr führen. Und letztendlich, man hat zwar Protein abgedeckt, aber halt auch ständig einen Kalorienüberschuss und nimmt halt über die Zeit ständig zu und versteht es gar nicht, wieso. Ja, was kann noch ein Thema sein, was die Qualität betrifft? Also was ist noch qualitativ nicht hochwertig bei High-Protein-Produkten? Natürlich, man sieht nicht bei allen Herstellern immer komplett rein. Also es kann halt einfach wirklich die Proteinzusammensetzung, so wie ich es vorher gesagt habe, nicht optimal sein. Sonst wird es schon ziemlich schwer. Also ich glaube, Faustregel, wenn es ein Milcherzeugnis ist oder wenn es Milcheiweiß ist, kann man schon mal ganz gut davon ausgehen, dass es einen mit gutem Protein versorgt, wenn dann diese Faustregel mit zumindest 15 Gramm Protein sollte es auf 100 Gramm haben, Fettgehalt sollte nicht höher sein als 15 Gramm, also als der Proteingehalt, dann sind wir schon mal ganz gut dabei. Preis-Leistungs-Verhältnis war so der nächste Kritikpunkt. Ja, wenn man High Protein draufschreibt, dann kann man mehr Geld verlangen. Das ist gerade der Marketing-Trick und zeitweise hat es sogar dazu geführt, dass normale Joghurts, normale Milch und so weiter mit High Protein bedruckt wurden, ohne dass sich die Nährwerte verändert hatten. Ja. Was nicht nur irreführend ist, sondern was auch letztendlich am versteckter Kostentreiber war und es wurde dann schnell wieder aufgegeben. Also ich glaube, da ist die Kritik dann doch recht hoch geworden. Und man muss sich dann gut überlegen, okay, decke ich meinen Proteingehalt hauptsächlich über sogenannte High-Protein-Produkte oder, so wie Julia vorher schon angesprochen hat, suche ich mir halt natürliche Lebensmittel, die wenig verarbeitet sind, die natürlicherweise schon einen hohen Proteingehalt haben und schaue, dass ich damit meine Ernährung stütze. Also so eine weitere Faustregel sollte sein, setze High-Protein-Produkte nicht als Grundsäule für deine Proteinversorgung ein. Wenn du das machst, dann läuft wahrscheinlich etwas falsch in deiner Ernährung, sondern nein, wir wollen natürlich hauptsächlich über wenig verarbeitetes Essen, über Nahrungsmittel, die nicht nur Protein, sondern auch wichtige Mikronährstoffe vielleicht enthalten, unsere Ernährung stützen und dafür sorgen, dass der Körper halt auch damit Verdauungsarbeit hat, dass der Körper eine gewisse Sättigung erreicht und so weiter. Weil das können High-Protein-Produkte in der Regel nicht so gut. Ich denke auch hier wieder an Proteinriegel. Typischerweise sättigen die nicht so gut wie zum Beispiel ein Rührei, Eierspeise auf Österreichisch. Oder eben ein Stück, sei es Tofu, sei es Fleisch, whatever. Die Sättigung ist hier eine ganz andere, wie wenn ich einen Proteinriegel um den gleichen Proteingehalt konsumiere. Gleiche gilt natürlich auch für diese Protein-Puddings, die ich persönlich zwar sehr, sehr gerne habe, aber auch die sind als Snack zu sehen und als Möglichkeit vielleicht seine Proteinaufnahme etwas aufzubessern, ja, sich einfach nochmal zusätzliche 20 Gramm zu holen, aber die Basis sollten gut versorgende Lebensmittel sein. Wer nicht weiß, wo Protein drinnen ist und was Lebensmittel sind, wo hauptsächlich Protein drinnen sind, dann einfach googeln. Also welche Lebensmittel enthalten Protein und es wird dir eine Liste ausgespuckt oder frage ChatGPT oder
auf den Craft-Körper-Account.
Craft-Körper-Instagram-Account.
Ihr seid perfekt. Genau, da bringen wir das regelmäßig und das sollte immer so im Zentrum stehen. Ich gebe meinen Klienten ganz gerne mit, und das soll man nicht als zu negativ betrachten, aber man sollte ein bisschen nervös werden, wenn eine Hauptmahlzeit oder eine Mahlzeit gar keine Proteinquelle beinhaltet. Ja. Das ist okay, wenn das mal eine Mahlzeit ist, dann ist es halt einfach so. Ja. Aber wenn das regelmäßig in meinem Tagesablauf immer wieder der Fall ist, dann habe ich hier einfach eine versäumte Möglichkeit, um mir Protein zuzuführen. Das sollte im Vordergrund stehen.
Ist tatsächlich auch so bei Leuten, die wirklich wenig Protein konsumieren und die mit Heißhunger zu kämpfen haben, kann das tatsächlich ein Faktor sein. Was nicht funktioniert, ist dann noch mehr Protein zu essen und noch mehr Protein und dadurch zu versuchen, Heißhunger unter Kontrolle zu bringen. Aber das ist genauso, wenn ich versuche, mich komplett kohlenhydratarm zu ernähren. Also immer, wenn mir etwas, also wenn ein Makronährstoff komplett fehlt oder wo ich wirklich unterversorgt bin, werde ich nicht so optimal funktionieren und wird es mir vielleicht auch nicht so gut gehen. Was ich gerne ergänzen würde, ist, wo ich immer eher skeptisch bin, ist bei Proteinprodukten, die versuchen, ein anderes Lebensmittel nachzuahmen. Also High-Protein-Brot, es gibt Eiweißbrot, es gibt Eiweißmüsli, ja. Da wird es meistens schwer. Also das bringt kalorisch jetzt nicht wirklich einen Unterschied, hat eh nicht so viel Protein, schmeckt oft auch wirklich nicht so gut, kostet mehr. Und es ist oft so, dass Leute, wenn man nur durch sowas versuchen würde, das abzudecken, bin ich skeptisch. Ja. Was ich persönlich empfehlen kann, sind die Eiweißnudeln, die gibt's von Recheis, ja, die schmecken tatsächlich, also Low Carb, glaube ich, heißen die Low Carb Nudeln, die schmecken tatsächlich, muss ich sagen, sehr ähnlich wie normale Nudeln, ja. Ich weiß nicht, ob es die jetzt in Deutschland gibt, für die deutschen Zuhörer. Ich glaub schon. Ja, also da sage ich, okay, das bringt auch eine gewisse Sättigung und hat auch einen ganz guten Wert. Aber meistens ist es eine Sackgasse, wenn man versucht, dann, weiß ich nicht, den High-Protein-Bagel und den High-Protein-Tortilla. Und ja, kann man auch ergänzend sehen, aber...
Ja, zumal das Problem hier ist, dass der Glutengehalt meistens sehr, sehr hoch ist, weil eben Weizeneiweiß verwendet wird, um diese Produkte eiweißhaltiger zu gestalten. Und wenn man wirklich eine Glutenunverträglichkeit hat, und bei mir muss die Dosis schon recht hoch sein, aber irgendwann spüre ich es dann, diese Produkte fördern das massiv. Ja. Also, da muss man aufpassen. Das passiert eben bei den Nudeln nicht, weil die Nudeln aus Hülsenfrüchten hergestellt werden und die nicht stark glutenhaltig sind. Genau. Das heißt, wir haben die Frage durch, High-Protein-Produkte sind gar nicht High-Protein. Stimmt, manche gibt es. Also manchmal wird im Marketing leicht geschwindelt, haben wir schon durch. Man sollte sich nicht nur davon ernähren. Stimmt, sollte man nicht. Es ist eher als Möglichkeit für On-the-Go oder zum Aufbessern des Proteinziels gedacht.
Ja? Ich glaube, es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, auch wenn es jetzt noch ein bisschen länger dauert, aber die Marmelade hineinzubringen, die uns sehr verwundert hat, dass es solche Sachen gibt. Weil ich glaube, das ist schon der Punkt, man sollte sich nicht nur davon ernähren. Ja, einerseits sind die Dinge nicht schädlich, aber ich glaube, das kann man durchaus so stehen lassen, dass man jetzt nicht jedes Produkt als High-Protein-Produkt braucht. Also diese Firmen, die High-Protein-Produkte und sehr süßstoffhaltige Dinge vertreiben, die werden sehr viele Dinge verkaufen, die vermeintlich dann besser sind, ja, für die bewusste Ernährung, für die sportliche Ernährung, was auch immer.
Aber ja, Vorsicht, die Marmelade ist kein High-Protein-Produkt.
Ist es eh nicht, also.
Nein, sondern einfach die niedrigkalorischste Marmelade, die es gibt. Ja. Aber trotzdem, also man streicht sich 10 bis 20 Gramm Marmelade vielleicht aufs Brot, ja, 30 Gramm, wenn es hochkommt. Und die Frage ist, brauche ich da super viele Zuckerersatzstoffe drin, damit ich 15 Kalorien Marmelade nur esse, statt 75. Ja. Oder könnte ich meine Ernährung dementsprechend anpassen? Aber gut, okay. Das ist ein anderes Thema, ja, da müssen wir aufpassen. Stimmt aber so insofern, weil es natürlich jetzt von diversen Supplementherstellern alles irgendwie in High-Protein gibt. Die High-Protein-Backmischung, die High-Protein-Cookies und so weiter und so fort. Also die Frage ist, schmeckt dann das Zeug auch noch gut, ja, oder schmeckt es eh nicht so gut eigentlich und eigentlich wäre das echte Zeug besser, weil dann wäre es vielleicht gescheiter, Protein über natürliche Proteinquellen zu decken und sich vielleicht dann ab und zu eben das echte Zeug einzuplanen und zu gönnen, anstatt vom nachgemachten High-Protein-Produkt die Sache zu essen, die eh nicht so gut sind und dann auch viel kosten. Ja. Genau. Vielleicht noch zum Ziel, also wir haben gesagt, 0,8 Gramm ist das Minimum für Nichtsportler, um einfach halbwegs für gesund gut zu leben. Genau. Was sollte man jetzt Minimum zu, also mehr ist auf jeden Fall besser, auch wenn man nicht trainiert, also 0,8 ist echt die Untergrenze, mehr ist besser. Wie viel mehr hängt es dann davon ab, wie aktiv man ist, wenn man wirklich aktiv Kraftsport betreibt, 2 bis x Mal die Woche, dann würde ich bis zu 1,8 Gramm auf jeden Fall empfehlen pro Kilo Körpergewicht. Wenn man keinen Kraftsport betreibt, würde ich auch zumindest 1 Gramm empfehlen pro Kilo Körpergewicht. Und gerne mehr, wenn man merkt, aha, das tut mit meiner Sättigung etwas. Es tut mir einfach besser, wenn ich alle meine Mahlzeiten mit einer expliziten Proteinquelle ausstatte, dann habe ich einfach grundsätzlich mehr Zufriedenheit. Naja, dann bitte tu das, weil der nächste Punkt, ist es schädlich für die Nieren? Nein, ist es nicht. Also das ist auch schon lange debunked. Es ist nur dann schädlich, wenn die Nieren grundsätzlich ungesund sind. Also wenn die wenn du ein gesundheitliches Problem hast mit den Nieren, aber das weißt du dann ohnehin und dann ist nicht nur Protein dein Problem, sondern hast du wahrscheinlich mit unterschiedlichsten Nahrungsmitteln und Inhaltsstoffen Probleme. Und dann muss man sich eh mit dem Arzt oder der Ärztin eben auseinandersetzen. Aber ein gesunder Mensch, der zu viel Protein aufnimmt, und zu viel würde jetzt in eher 3 bis 4 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht sehen, scheidet das, was er nicht braucht, halt wieder aus. Ja. Ist es eine Belastung für die Nieren? Ja, ist es, aber eine gesunde Niere kommt damit zurecht. Ja, was war noch? Preis-Leistung oft schlechter? Ja, ist es oft. Wobei, es gibt zum Beispiel die High-Protein-Milch von Nöm. Da haben wir festgestellt, die hat sogar ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis wie der Klassiker schlechthin, nämlich Magerquark, Magertopfen. Und Magerquark hat tatsächlich eigentlich immer das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt, deswegen eben Kraftsportler das als fixen Stapel in der Ernährung haben. Aber die High-Protein-Milch von Nöm hat das tatsächlich geschlagen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es war vor einem Jahr so. Also auch da muss man halt immer wieder schauen und selbst in den Vergleich anstellen. Genau. Ja, und ist Protein aus natürlichen Quellen gesünder als aus High-Protein-Quellen? Das Protein an sich nicht, aber das, was sonst noch in diesen natürlichen Quellen enthalten ist. Also zum Beispiel Fleisch hat ja nicht nur, besteht ja nicht nur aus Protein, sondern enthält tatsächlich auch Vitamine, die der Körper braucht oder andere Inhaltsstoffe, die der Körper braucht. Hülsenfrüchte ebenso, gibt es andere Mineralstoffe, die der Körper braucht, andere Vitamine. Ich glaube, das leuchtet ein. Je unverarbeiteter man sich ernährt und je mehr man auf natürliche Lebensmittel setzt, desto mehr kriegt man von Inhaltsstoffen, die man von stark verarbeiteten Lebensmitteln nie bekommen würde. Und ja, dementsprechend ist gesünder, sich unverarbeitet zu ernähren, aber grundsätzlich und nicht nur was Protein betrifft. Ja, würdet ihr noch was ergänzen, wo jetzt vielleicht Fragezeichen bei einer Zuhörerin auftauchen könnten?
Ich denke nicht. Ich glaube, etwas, was immer wieder herumgeistert ist, dass also Proteinpulver hat oft einen schlechten Ruf. Mhm. Also manche Leute sind besorgt, wenn die Kinder anfangen, die Burschen anfangen, Proteinpulver zu nehmen, ja, oder man vielleicht wird es oft so wahrgenommen, als wäre das schon fast irgendwas Verbotenes oder irgendein verbotenes Supplement oder etwas, was da keine Ahnung, die Hormonlevels verändert etc. Ja, also das geistert manchmal so ein bisschen herum. Tatsache ist halt, es ist Proteinpulver, also Whey, also Milcheiweiß eigentlich ein sehr, sehr hochwertiges Protein, das eben alle Aminosäuren enthält und natürlich, was jetzt auch diesen, auch das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft und auch den Nährwert an sich, das ist halt wirklich nur Protein, das heißt, oder fast nur Protein, das heißt, die Kalorien, die ich da zu mir nehme, dafür bekomme ich halt auch wirklich maximal Protein. Und das kann natürlich eine sehr sinnvolle Ergänzung sein. Aber wie du jetzt gesagt hast, Marcel, nur jetzt von Shakes, nur von Whey-Shakes das Protein zu beziehen, da geht dann natürlich ansonsten, gehen einem ansonsten natürlich auch Mineralstoffe und Vitamine verloren, die man ansonsten aufnehmen würde. Aber das ist nichts Gefährliches und das kann man auch nehmen, auch wenn man nicht trainiert. Also gerade für Leute, die jetzt mal sich angewöhnen wollen, überhaupt ihren Proteinbedarf zu decken, es ist halt sehr leicht, einen Shake am Tag zu integrieren. Es muss überhaupt nicht sein. Man muss auch als Trainierender niemals einen Whey-Shake trinken. Man kann das Protein auch wunderbar anders abdecken. Aber man darf auch als Person, die nicht trainiert, irgendwo Proteinpulver dazufügen, wenn einem das erleichtert. Ja, das würde ich noch ergänzen.
Ja, und so als Faustregel vielleicht noch bei 3 bis 4 Mahlzeiten pro Tag, wo viele Menschen typischerweise liegen, also die meisten essen so 3 bis 4 Mahlzeiten am Tag, sollte man danach trachten, dass man so 20 bis 30 Gramm Protein pro Mahlzeit zu sich nimmt. Das führt eben dann zu 100 bis 120 Gramm Protein, da ist man schon mal sehr, sehr gut dabei. Wenn man ambitioniertere Ziele hat im Bodybuilding oder überhaupt im Kraftsport, zahlt es sich aus, vielleicht tatsächlich ein bisschen höher zu gehen, aber damit hat man schon mal sehr, sehr viel abgedeckt. Ja. Gut, ja, ich denke, zu diesem Mörder-Monster-Thema haben wir das Wichtigste gesagt. Also bitte nicht alles glauben, was da draußen herumfliegt, sowohl in der Berichterstattung wie auch im Marketing. Die ist natürlich so alt wie die Menschheit selbst. Ja. Zeitungen können sich irren und Marketing versucht ein bisschen irre zu führen. Und es ist manchmal nicht ganz so leicht, da die Wahrheit zu finden. Aber dafür gibt es ja uns.
Genau.
Das Abschlusswort, finde ich.
Okay, dann vielen Dank an beide Coaches, Coachinnen's.
Danke, lieber Host.
Danke, ja. Wieder sehr schön gemacht.
Julia, ich muss dir noch rückmelden, du schaust halt aus wie Prinzessin Leia.
Ja.
Aber exakt.
Stimmt.
Ja, das ist diese Kopfhörerarme, die Frisur nach.
Ja, die Kopfhörer plus das weiße Top, das ist großartig. Das
stimmt.
Ich bräuchte noch einen Blaster, bräuchte ich noch.
Ja, stimmt, ja. Stimmt. Sehr, sehr cool. Ja, wenn dir die Episode gefallen hat und auch wenn nicht, dann bitte empfehl sie weiter an all deine Freunde und like bzw. bewerte sie auf den diversen Plattformen, teile uns gerne deine Stories, alles hilft, nicht nur uns, sondern auch eben deinen Bekannten und Freunden und die dich auf Social Media verfolgen. Man weiß oft gar nicht, wie sehr andere Leute die gleichen Themen beschäftigen, die man selber vielleicht auch hat. Und oftmals ist man wirklich eine Hilfe, wenn man eine gute Quelle gefunden hat, die man dann bereitwillig weitergibt. Dementsprechend ganz uneigennützig, hilf deinen Liebsten und bewerte uns gerne auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und so weiter. Gut, abschließend werden wir noch alle in die Kamera winken und Baba sagen.
Baba.
Ciao. Ciao.